Ja, liebe Geschwister, wir befinden uns heute im Teil 3 der Reihe Die Gleichnisse Jesu. Ich lese aus Lukas 15, die Verse 1 bis 7, Lukas 15, 1 bis 7. Es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach: Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat, und wenn er eines von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Ja, liebe Geschwister, die heutige Bibelstelle beginnt mit einem bemerkenswerten Satz: Es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Man könnte meinen, dass das der Traum eines jeden gläubigen Menschen ist. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, spricht und alle Menschen, die seiner Worte, ja, wie könnte man sagen, ganz besonders bedürfen, kommen herbei und hören ihm zu. Wir denken hier auch an das Willkommensschild neben der Gemeindetür. Ein paar von euch haben sich angesprochen gefühlt: Sünder willkommen. Und wir erinnern uns auch an die Worte unseres Herrn Jesus, der in ähnlicher Situation in Matthäus 9 erklärt hat. Ein berühmtes Wort, Matthäus 9, folgende: Als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus, und er sprach zu ihm: Folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Und jetzt kommt's: Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Schönes Wortspiel, ist diesmal mit Doppel-S geschrieben, könnte es auch mit einem S schreiben quasi. Und als Jesus das hörte, sprach er: Nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt: Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Es geht also unserem Herrn Jesus hier immer um die Sünder. Aber damit scheint, liebe Geschwister, für manche Menschen das Problem zu beginnen. Das heißt nämlich hier in Vers 2 in unserer heutigen Bibelstelle: Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten, die wurden sauer. Die grummelten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Die Frage ist natürlich: Was wird dem Herrn Jesus denn hier nun konkret vorgeworfen? Was war in den Augen der Pharisäer denn sein Vergehen? Wenn wir im Netz mal nachlesen, wer diese Pharisäer waren, so finden wir, die Pharisäer waren eine theologische, philosophische und politische Schule im antiken Judentum. Sie bestanden in der Zeit des zweiten Jerusalemer Tempels und wurden nach dessen Zerstörung, nämlich 70 nach Christus, als treibende Kraft im rabbinischen Judentum die einzige bedeutende überlebende jüdische Strömung. Sie werden vielfach auch als Schriftgelehrte bezeichnet. Sie waren nicht nur Experten in der Halacha, dem rechtlichen Teil der Überlieferung des jüdischen Glaubens, sondern auch Prediger. Wenn wir mal all diese komplizierten Begriffe weglassen und es ein bisschen plakativ formulieren, nun waren die Pharisäer Experten. Sie waren Experten, wenn es um die Tora ging, wenn es um Gott, tja, wenn es um geistliche Wahrheiten, wenn es um geistliche Angelegenheiten ging. Ich weiß, dass hier an dieser Stelle auch von anderen schon mal über Experten gesprochen wurde. Das ist natürlich immer ein interessanter und vielschichtiger Begriff. Aber ja, wenn man jetzt mal landläufig die Menschen fragt, von einem Experten darf man also annehmen, vor allen Dingen ein Experte nun für Gott und Gottes Wort, dass sie den Willen Gottes kannten. Ja, und dass sie auch wussten, welche Prioritäten der Herr setzen würde. Und nun trafen diese Pharisäer auf den Herrn Jesus. Und eigentlich, auch das ist ein sehr vielschichtiges Wort, aber eigentlich hätten sie den Herrn Jesus und seine Taten ausschließlich auf Basis der Aussagen der Heiligen Schrift beurteilen müssen. Ja, das hätte man erwarten können. Und das gilt übrigens für jeden von uns. Vielleicht mögen wir den einen nicht, vielleicht mögen wir einen ganz besonders. Das ist alles gut und schön, aber all das ist zunächst einmal unerheblich. Es geht hier nicht um Sympathie, es geht nicht um Antipathie. Es ging also gar nicht darum, ob die Pharisäer diesen Jesus von Nazareth mochten oder nicht. Ging vielleicht noch nicht mal darum, ob sie seine göttliche Sendung akzeptierten oder ob sie sie verneinten. Eines wäre aber wichtig gewesen, genau hinzuschauen, ob Jesus Dinge tat, Wahrheiten verkündete, Lehren unter die Menschen brachte, die dem Willen Gottes entsprachen oder eben nicht. Ist auch übrigens interessant, wenn man Gemeinden sucht. Gibt ja viele Gründe, also bei uns sitzen viele alte Leute, also wenn man Junge sucht, wird man vielleicht sagen, naja gut, also das ist nichts für mich hier. Vielleicht mag man keine Kinder, dann mögen Gemeinden nichts sein, wo viele Kinder rumspringen. Vielleicht mag man den Klavierspieler nicht oder es gibt ja ganz viele Dinge oder die Stühle sind unbequem, es gibt keinen anständigen Kaffee. Die eigentliche Frage wäre, wird in der Gemeinde das Wort Gottes verkündet oder nicht? Das müsste zunächst mal die zentrale Frage sein. Und das wäre auch die zentrale Frage gewesen, die die Pharisäer an Jesus stellen oder hätten stellen müssen. Der Vorwurf der Pharisäer jedoch macht deutlich, was sie an seinem Verhalten kritisierten. Sie murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen, isst mit Doppel-S. Es geht hier um zwei Verben. Das Verb annehmen und das Wort essen. Wobei ich glaube, dass der eigentliche Vorwurf sich eher auf das Verb annehmen stützt. Auf Latein heißt der Vers 2, mein Latinum ist schon etwas her, aber ich hoffe, es richtig auszusprechen, alles et murmurabant, das heißt wahrscheinlich murren, kann man sich gut vorstellen, Pharisäe et scribe dicentes, quia hic peccatoris recipit et manducat cum illis. Und dieses recipit oder recipit, wie auch immer, ist die dritte Person Singular Präsens aktiv von recipere und bedeutet, je nach Kontext, da muss man schauen, zurücknehmen, empfangen, aufnehmen, wiederbekommen, aber auch ertragen oder wiederherstellen. Das heißt, eine Handlung wird beschrieben, bei der jemand etwas oder jemand zurückbekommt, wo jemand aufgenommen wird, oder ein Zustand wiederhergestellt wird. Interessant ist auch, dass eine Übersetzung wie retten und befreien kann als Übersetzung bisweilen vorkommen. Das heißt, aufnehmen, beherbergen, steckt auch drin. Ja, jemanden in sein Haus aufnehmen. Ja. All diese Bedeutungen stecken da drin. Die zentrale Frage ist also, die man klären müsste, was ein Zusammensein mit Sündern für einen Gottesmenschen bedeutet und was es nicht bedeutet. Und da wir, das setze ich jetzt bei allen, die hier sitzen, voraus, wenn wir die Basis nicht haben, wird es schwierig. Da wir wissen dürfen, dass unser Herr Jesus nichts getan noch gesagt hat, was für uns heute ohne Bedeutung wäre, so sollten wir Gott bitten, dass er uns wirklich auch die wahre Bedeutung dieser Worte aufschließen mögen. Wenn wir jetzt mal ganz pragmatisch vorgehen und die Pharisäer ernst nehmen, was wir tun sollten, in ihrer Kritik. Das ist heute im Übrigen auch etwas, was leider nicht nur in unserem Land in der Debattenkultur abhanden gekommen ist. Ja, ich kann sagen, das sind Pharisäer und damit ist die Sache für mich erledigt. Es gibt so Totschlagsvokabeln, dann brauche ich mich nämlich nicht mehr mit irgendeinem Argument auseinandersetzen, sondern habe die Leute schon mal in Bausch und Bogen verdammt. Wir nehmen sie mal ernst, das sollten wir wie gesagt tun und fragen uns, was war denn so ungeheuerlich in den Augen der Pharisäer, dass sie das Zusammensein mit Sündern bereits für so falsch hielten. Und jetzt schauen wir mal, auf was haben sie sich gestützt? Welche Stellen der Tora könnten sie zitiert haben oder im Kopf gehabt haben, um zu sagen, was du da machst, ist falsch. Ich habe mal eine ganze Reihe rausgesucht, das ist ganz interessant. 2. Mose 23, 7. Von einer betrügerischen Sache halte dich fern und den Unschuldigen und Gerechten bringe nicht um, denn ich spreche keinen Gottlosen gerecht. 4. Mose 16, 26. Und er redete zu der Gemeinde und sprach, weicht doch von den Zelten dieser gottlosen Menschen und rührt nichts an von allem, was ihnen gehört, damit ihr nicht weggerafft werdet wegen aller ihrer Sünden. 1. Samuel 24, 14. Wie man nach dem alten Sprichwort sagt, von den Gottlosen kommt Gottlosigkeit, aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Psalm 1, 1. Auch berühmt. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Psalm 26, 5. Ich hasse die Versammlung der Übeltäter und sitze nicht zusammen mit den Gottlosen. Sprüche 4, 14. Begib dich nicht auf den Pfad der Gottlosen und tue keinen Schritt auf dem Weg der Bösen. Jesaja 27, 21. Keinen Frieden spricht, mein Gott gibt es für die Gottlosen. Und der letzte Vers, Jeremia 30, 23. Siehe, ein Sturmwind, eine Glut ist vom Herrn ausgegangen, ein sausender Sturm wird sich auf den Kopf der Gottlosen stürzen. Tja, liebe Geschwister, was machen wir nun? Die Pharisäer hatten scheinbar gute Gründe, dass sie ein Zusammensein mit gottlosen Sündern ablehnen und unseren Herrn Jesus hierfür kritisieren. Aber was heißt im biblischen Sinne eigentlich annehmen der Sünder? Und was heißt es mit den Sündern, den Gottlosen zu sitzen? Oder was könnte gemeint sein mit den Worten, tritt nicht auf den Weg der Sünder? Meint die Bibel hier, dass ein Gotteskind, ein Christ, nicht mit einem Sünder sprechen darf? Liebe Geschwister, da müssten wir hier gleich das Schild an der Tür abreißen, damit bloß kein Sünder hier reinkommt. Das heißt, das Schild Sünder willkommen wäre ja quasi eine Gotteslästerung. Wir lassen Leute hier rein, die hier gar nicht sitzen dürften. Eine Tatsache spricht gegen diese Annahme, nämlich der Sohn Gottes, unser Herr Jesus Christus, der sprach mit den Sündern und er speiste mit den Sündern. Das heißt, die Annahme, Schuld abreißen, kein Sünder darf diese Gemeinde betreten und wir reden auch mit keinem, das kann nicht biblisch sein. Und trotz dessen gibt es diese Verse in der Tora im Alten Testament. Auf diese Verse werden sich natürlich die Pharisäer berufen haben. Oder sie hätten sich berufen können. Das heißt, wie können wir diesen scheinbaren Widerspruch auflösen? Wie ordnen wir die Bibelverse, die da ja alle stehen, richtig ein? Nun, ich denke, dass es einen im wahrsten Sinne himmelweiten Unterschied gibt zwischen einem Annehmen des Sünders, des Menschen, und einem Annehmen der Sünde. Und wenn wir da eine klare Unterscheidung treffen, dann werden auch die Handlungen Jesu verständlich. Und dann wird auch klar, worauf es unserem Herrn ankam. Unser Herr Jesus hatte natürlich die Sünder im Blick. Die Worte aus Matthäus 9, die ich schon bereits zitiert habe, machen das deutlich. Nämlich Jesus hört auch diese Kritik und dann sagt er nicht die starken Bedürfnisse des Arztes, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und hier wird es aus biblischer Sicht, liebe Geschwister, interessant. Wenn wir Gottes Botschaft recht verstehen, so wird durch Jesu Tod am Kreuz von Golgatha deutlich, dass Jesus Christus natürlich für die Sünder auf dieser Erde gestorben ist. Und manchmal, wenn man so die ganze biblische Geschichte, manche tun das ja, in Frage stellt, dann hört man so raus, dass es ja fast wie ein Betriebsunfall erscheint, dass er dort gekreuzigt wurde, hätte es nicht auch anders sein können. Die Frage stellt sich natürlich, warum musste Jesus denn das tun? Naja, Jesus musste es tun. Es war kein Betriebsunfall, es war kein Zufall, sondern Jesus musste an dieses Kreuz gehen, damit die Schuld des Menschen, sein sündhaftes Wesen, in diese Welt gekommen, durch den Sündenfall des oder der ersten Menschen, nämlich Adam und Eva im Paradies, damit diese Schuld des Menschen für alle Zeiten hinweggenommen sein würde. Um mit Jesaja 1 zu sprechen, da kommen auch wieder Schäfchen drin vor, Jesaja 1, Vers 18, so kommt denn, lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot wie Purpur, so soll sie doch wie Wolle, weiß wie Wolle sozusagen, werden. Und Jesus musste diesen Schritt ans Kreuz auch deshalb tun, da von sich aus kein Mensch dazu in der Lage wäre, nämlich die Schuld von sich aus zu tilgen. Und noch viel mehr. Und auch das wird oftmals vergessen, auch in Predigten zu erwähnen. Der natürliche Mensch, der würde ja von sich aus noch nicht mal auf die Idee kommen, überhaupt nach diesem Gott zu fragen oder ihn vielleicht zu suchen. Römer 3, Vers 10, da heißt es, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Das heißt, jeder von uns, jeder von euch, jeder, der diese Predigt hält und denkt, ja, bei den anderen mag das so sein, aber ich habe ja Gott gesucht. Nein, lieber Freund, liebe Freundin, es heißt hier keiner, auch du nicht. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Alle sind abgewichen und allesamt verloren. verdorben, Verzeihung, verloren auch. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und jetzt ist das wie eine mathematische Gleichung. Ich hoffe, das ist richtig formuliert. Wenn nun alle abgewichen sind, alle, und wenn nun keiner nach Gott fragt, wenn das so ist, dann ist auch ganz klar und wird deutlich, dass ein Mensch, der nach Gott fragt und nach Gott sucht, gezogen werden muss. Er muss gezogen werden. Und erst wenn der Mensch gezogen wurde, ja, dann fragt er auch nach Gott. Dann sucht er nach Gott. Johannes 6, 44. Da sagt Jesus, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Ich habe das schon öfters erlebt und ich weiß, dass der eine oder andere von euch auch aus Gemeinden stammt, wo das praktiziert wird. Es gibt einen Gottesdienst und dann heißt, so, jetzt entscheide dich für Gott. Entscheide dich. Du hast die Wahl. Für einen natürlichen Menschen ist diese Entscheidung, so sagt es die Bibel, gänzlich unmöglich. Und interessanterweise, ich durfte bei solchen Sachen schon beiwohnen, wenn ich dann gefragt habe, warum bist du denn nach vorne gegangen? Dann war es oftmals so, ein Freund, eine Freundin, irgendjemand ist nach vorne gegangen, er geht mal halt mit. Wir wollen das hier nicht weiter ausdehnen, aber es gibt ein Problem bei der Sache, was ich da sehe. Wir tragen da eine enorme Verantwortung. Denn ich glaube, dass es gefährlich ist, Menschen ein Bild zu vermitteln oder die scheinbare Gewissheit zu vermitteln. Du hast dich jetzt da entschieden, du bist nach vorne gegangen und jetzt bist du automatisch Christ. Wenn ich das Menschen so vermittle, dann vermittle ich ihnen ein Sicherheitsgefühl, was die Bibel so nicht gibt. Ja. Das heißt, falls ein Mensch also eine angebliche Entscheidung trifft, und das wirklich auch eine Entscheidung ist, die zu Gott führt, so hat Gott, der Herr, längst seine Entscheidung getroffen. Sonst würde nämlich kein Geschöpf auf Erden jemals nach seinem Schöpfer fragen oder nach ihm rufen. Die berühmten Worte hier aus Epheser 1 machen das unmissverständlich deutlich. Und sie sollten auch nicht ignoriert werden. Auch wenn wir Menschen, und jetzt kommt wieder so unsere menschliche Vorstellung ins Spiel, unsere menschliche Vorstellung von Gerechtigkeit, die können diese Worte nicht fassen oder wollen sie nicht fassen. Da heißt es, gelobt sei der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ja, das war jetzt Epheser 1 ab Vers 3. Der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollen in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Noch einmal, Gott ist es also, der erwählt, der vorherbestimmt, und sein Sohn Jesus Christus ist es, der uns Sündern die Erlösung bringt, durch seinen Opfertod am Kreuz von Golgatha. Dies ist die Aussage der Heiligen Schrift, die Botschaft, die Wahrheit, die die Heilige Schrift verkündet. Und auch wenn wir alle hier so fromm dreinblicken, liebe Geschwister, das ist, denke ich, für uns, auch wenn wir Christen sind, manchmal ja, vielleicht doch noch ein kleines Ärgernis, weil die Frage natürlich dann übrig bleibt, ja, Menschenskind, Was bleibt denn da noch für mich? Was kann denn der Piet? Was kann die Michaela? Was kann der Ingo? Ich will jetzt gar nicht weitere Namen nennen, aber was können wir alle tun? Ist da nicht noch irgendwas, wo wir uns nicht noch ein bisschen auf die Schulter klopfen können? Tja, und die Bibel sagt nein. Nein, lieber Piet, da ist nichts. Tja, und dann am Ende ist es nicht mehr unsere Brillanz, auf die wir uns vielleicht so viel einbilden, vielleicht unser Ausharren, die Schmerzen, die wir hatten und wir haben sie tapfer ertragen, oder die Bibelstudien, oder die Gottesdienstbesuche, oder die Gebete. Und nichts von alledem, liebe Geschwister, hat uns Gott näher gebracht. Tja, und dann stehen wir vor unserem Herrn wie Bettler im Geiste. Mit leeren Händen, ohne irgendeinen eigenen Verdienst stehen wir an der Himmelstür und klopfen. Tja, das ist ein Graus, liebe Geschwister, für viele. Ja, denn wir werden, liebe Geschwister, das ist die biblische Wahrheit, zu Empfängern der Gnade. Und ein Empfänger ist abhängig vom Geber. Und das ist es, liebe Geschwister, was wir Menschen, was der natürliche Mensch nicht akzeptieren will und was er nicht akzeptieren kann. Aber das ist das, was die Bibel vermittelt. So steht's drin. Und so dürfen wir, denke ich, den Vers, es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören, also dahingehend verstehen, oder wir können ihn natürlich auch dahingehend verstehen, dass diese Sünder und Zöllner kamen, da Gott der Herr sie zu seinem Sohn hingezogen hatte. Und auf das Verb annehmen zurückkommt, dürfen wir feststellen, dass unser Herr Jesus sich natürlich nicht mit den Sünden dieser Menschen gemein machte, noch es den Sündern gleichtat. Er hat sich also jetzt nicht ans Stadttor gesetzt und auch die Leute über den Tisch gezogen und da Zoll eingenommen. All das hat Jesus natürlich nicht gemacht. Sondern Jesus hat die von Gott gezogenen Sünder willkommen geheißen und ihren Wunsch nach Erlösung von ihren Sünden in seine starken Hände genommen. Und dies ist auch der entscheidende Punkt, wenn es darum geht, wie wir als Christen in dieser Welt leben sollen. Wir können es wie die Mönche im Mittelalter machen und uns in die Einsamkeit des Waldes zurückziehen. Oder im Sommer, meine Frau und ich, der eine oder andere weiß es ja, wir waren vor der irischen Küste auf Skelling Michael, dieser abgelegenen Insel, wo es auch die Puffins gibt, diese kleinen bunten Vögelchen. Und da haben die Mönche sich zurückgezogen, die entfernteste Insel sozusagen am Ende der Welt, ganz draußen auf See, um von dieser bösen Welt möglichst weit wegzukommen. Das kann man natürlich tun. Oder aber wir leben in dieser gefallenen Welt. Wir gehen arbeiten, wir ziehen vielleicht unsere Kinder auf, wir gehen einkaufen, wir sprechen mit unseren Nachbarn und geben Zeugnis von Gott, dem Vater, seinem Sohn Jesus Christus, und wir geben Zeugnis vom Heiligen Geist. Denn, zumindest mir scheint es so, dass wir den Missionsbefehl aus Matthäus 28, 16 auch so verstehen sollten. Da sagte nämlich Jesus, aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte, und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Ist das nicht schön, liebe Geschwister? Wenn wir mal zweifeln, denen ging es auch so. Und das waren die Jünger, die kannten sogar unseren Herrn persönlich. Sie fingen an zu zweifeln. Und was macht unser Herr Jesus, wenn Menschen zweifeln? Er trat hinzu, er redete mit ihnen, er sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das heißt, wir sollen als Christen nicht nach Skelling Michael fahren, auch nicht uns im Wald verkriechen. Wir sollen hinausgehen. Wohin? da wo die Sünder sind. Und aus diesem Grund ist natürlich auch Jesu Werk und Wirken auf dieser Erde ein Beispiel dafür, dass Christen sich um die ohne Gott verlorenen Sünder kümmern sollen. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten, könnte man jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt formulieren oder mit leichter Ironie, die schienen diese Wahrheit wohl nicht zu kennen. Und nun kommt Jesus mit einem seiner Gleichnisse daher. Und wie auch im Gleichnis vom Sämann, wir erinnern uns vielleicht dunkel an die letzte Predigt, wird auch in dieser so einfach daherkommenden heutigen Geschichte unseres Herrn eine weitere entscheidende göttliche Wahrheit deutlich. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach: Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat, und wenn er eines von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Ich habe heute Morgen, ihr mögt entschuldigen, es hat mich so erfreut, erfahren, dass es sogar Menschen hier in der Gemeinde gibt, die im Besitz von Schäfchen sind. Nicht 100, aber 5 waren es, glaube ich. Und ich gehe mal davon aus, selbst wenn bei den 5 eins über den Zaun springt, würde man dem einen Schaf nachgehen. Zunächst spricht Jesus also die Menschen so an, wie sie es verstehen. Also hier in der Gemeinde haben wir jetzt jemanden mit Schafen, aber natürlich heutzutage besitzen Menschen nicht so viele Schafe. Aber ein Schäfer besitzt Schafe und eines ist verloren gegangen. Ja, das haben die Menschen soweit, denke ich, verstehen können. Ich war geneigt, wenn ich jetzt vielleicht nicht vor dieser Alterskategorie predige, aber wenn ich jetzt vor Jugendlichen predige, würde ich vielleicht sagen, jetzt stellt euch mal vor, eins euer Handy wäre verloren gegangen. Die Kinder haben in der Regel natürlich keine 100 Handys, aber glaubt mir, ein verlorenes Handy würde wahrscheinlich ähnliche Reaktionen auslösen. Also man sucht so lange, bis man es irgendwo wieder gefunden hat. Die Handygeschichte hängt insofern, dass dieser Schäfer ja 99 andere Schäfchen hat. Und man könnte jetzt sagen, na gut, eins ist weg, bleiben mir noch 99. Ich ziehe mit denen weiter. Aber der Herr Jesus macht hier eines deutlich, und das ist ganz interessant. Der natürliche Mensch geht ja noch nicht mal erstmal im Gleichnis, erwähnt er sich selber ja erstmal nicht, sondern selbst der natürliche Mensch, der würde, sagen wir mal, ein einziges verlorenes Schaf nicht zurücklassen, obwohl er 99 noch hat, sondern er würde suchen gehen. Und, auch das ist wichtig, ein schöner Begriff mit der Suche, ja, auch da, verzeiht mir, wenn ich die Geschichte erzähle, es gibt eine wunderbare Geschichte, an die ich erinnert werde. Das ist in meiner Jugend habe ich auch teilweise Donald Duck und Mickey Maus und Dagobert gelesen. Da gibt es eine wunderbare Geschichte, dass Dagobert in die Welt hinauszieht und irgendwann seine Jugendliebe wieder trifft. Und dann ist sie verheiratet und dann irgendwie geht es darum, warum hast du nicht gewartet? Und dann sagt sie zu Dagobert, und das fand ich so schön, 3 Tage habe ich gewartet und dann hätte sie irgendjemand anders geheiratet. 3 Tage. Das heißt, dieser Schäfer hier, der geht auf die Suche. Und Suche heißt jetzt nicht, ich gucke mich 3 Mal um und dann gehe ich wieder. Der sucht so lange, bis er dieses Schaf gefunden hat. Und dieses Schäfchen, das ist auch interessant, tritt hier in einer passiven Rolle auf. Also aktiv ist es insoweit, dass es erstmal wegläuft. Aber das Schäfchen würde von sich aus die Herde und seinen Schäfer nicht mehr finden. Würde wahrscheinlich auch gar nicht auf die Suche gehen. Das heißt, der aktive Part hier in der Geschichte, den aktiven Part spielt der Schäfer. Und er geht diesem kleinen Schäfchen aus souveränem Willen nach. Er hat sich nämlich entschieden, ich will das eine Schaf zurückbringen. Und er gibt nicht auf, bis er es gefunden hat. Und wenn der Schäfer einmal losgegangen ist, dann gibt er nicht nach 3 Tagen auf, wie in dem Beispiel. Er guckt sich auch nicht 3 Mal um und geht wieder zurück, sondern er wird so lange suchen und nichts und niemand wird ihn aufhalten, bis er dieses kleine Schäfchen gefunden hat. Und dann heißt es, wenn er es gefunden hat, so legt er es auf die Schultern, voller Freude. Wisst ihr, liebe Geschwister, das sind so kleine Begriffe. Es heißt nicht, und er hat es gefunden und er ärgert sich, dass es weggelaufen ist und sagt, so ein Mist. Nein, er freut sich. Er hat es auf seiner Schulter und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Das heißt, dieser Schäfer, der empfindet etwas, und zwar das Wort Liebe. Wir alle kennen es. Er empfindet Liebe für seine Schäfchen. Weil er Liebe empfindet, sorgt er sich. Und er ist voller Freude, als er das eine verlorene Schäfchen wiedergefunden hat. Und noch mehr. Er ist voller Hingabe. Wie zeigt sich das? Er nimmt das Schaf auf seine Schultern. Hätte er jetzt sagen können, blödes Schaf, jetzt habe ich dich schon suchen müssen, jetzt lauf mal schön nach Hause. Er schnappt sich das Schaf auf die Schultern und er trägt es. Ja, er trägt es nach Hause. Und nun, liebe Geschwister, erklärt der Herr Jesus den Pharisäern und Zuhörern und natürlich auch uns, was das alles mit Gott im Himmel und auch mit ihm zu tun hat, der ja gerade von den Pharisäern dafür kritisiert wurde, dass er sich mit den verlorenen Sündern abgab. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Welche Wahrheit verkündet der Herr Jesus den Zuhörern und uns damit auch heute Morgen? Nun, Gott der Herr hat in seiner Gnade seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde gesandt. Er ist der Schäfer, liebe Geschwister, der sich in Sorge um die verlorenen Schäfchen auf die Suche begibt. Und der Herr Jesus ist es auch, dem die 99 nicht genug sind. Wenn er doch weiß, dass noch ein verlorenes Schäfchen ohne Orientierung durch die Welt läuft. Er geht los. Und das ist die wahrhaft frohe Botschaft. Er wird nicht eher ruhen, bis er alle Schafe seiner Herde wieder beisammen hat. Auch eine schwierige Stelle für viele. Es heißt nicht, dass er alle Schafe dieser Erde sucht. Steht da nicht. Sondern die Schafe seiner Herde, dieser Schäfer mit dem einen verlorenen Schaf, geht nicht los und sagt, das eine suche ich und vielleicht finde ich noch ein paar andere. Er sucht sein Schäfchen, das eine verlorene Schäfchen. Das heißt, Jesus sucht nicht alle Schafe dieser Erde, sondern die Schafe seiner Herde, die Schafe, die er kennt. Und über dieses eine gefundene Schaf, den einen bußfertigen Sünder, da herrscht Freude beim Schäfer, herrscht Freude im Himmel. Es bleiben aber noch welche übrig. Wer gut zählen kann, es waren ja 100 am Anfang. Bleiben ja noch die 99. Die wollen wir jetzt mal nicht übergehen. Die Frage ist natürlich, was ist jetzt mit den 99 Schäfchen beziehungsweise den 99 Gerechten, die der Buße nicht bedürfen. Was ist mit denen? Mir sind zwei Deutungen eingefallen. Das eine ist, es geht nicht darum als Christenmensch, ich glaube, wenn wir jünger wären, würden wir sagen, es geht nicht darum, sich nur in der Bubble, so sagen die jungen Menschen, in der Bubble zu bewegen, also in der eigenen Blase. Bedeutet, es geht nicht darum, hier die Tür fest zuzuschließen und hoffen, dass keiner reinkommt und wir uns alle, die wir Gott kennen, irgendwo jedes Mal versichern, wie toll wir alle sind und wie christlich. Darum geht es nicht. Das heißt, der Missionsbefehl richtet sich ja nicht an die Jünger, indem es heißt, geht zu anderen Christenmenschen, bleibt unter euch und macht Christen zu Christen. Das ist ja nicht damit gemeint. Sondern wir sollen Unbekehrte zu Jesus führen. Das heißt, diese 99 Gerechten könnten 99 Gläubige sein. Aber ich denke, es könnte was anderes noch mit gemeint sein und das ist ganz faszinierend. Die 99 Gerechten können auch die Pharisäer sein. Puh, wie das denn? Naja, Die Pharisäer meinten von sich ja, sie sind auf dem richtigen Weg, sie sind die Gerechten. Sie brauchen diesen Herrn Jesus nicht. Und wenn die 99 die Pharisäer sind, dann könnte es auch heißen, diese 99 Gerechten, beziehungsweise die, die von sich sagen, wir sind aber die Gerechten und auf Sünder und Zöllner herabblicken, dann sind das genau jene Menschen, es gibt da verschiedene Stellen in der Bibel, wo deutlich wird, dass mit diesen Menschen, der Herr Jesus, mit diesen unbußfertigen Menschen nichts zu tun haben wollte, weil die Sache ist doch ganz einfach. Hey, du sagst, du bist gerecht. Tja, dann brauchst du mich nicht. Dann brauchst du keinen Erlöser. Das heißt, erst ein zur Buße bereites Herz konnte Jesu Botschaft aufnehmen. Und so ist es auch bis heute geblieben. Das heißt, die Sache ist ganz einfach. Ja, unter erwachsenen Menschen ja, würde man sagen, also wenn du glaubst, der du diese Botschaft hörst, du kannst Gott aus eigener Kraft von dir aus gefallen, ja, dann lass es, dann brauchst du keinen Jesus Christus, dann brauchst du auch keinen Erlöser. Dann brauchst du keinen Erlöser, der für dich ans Kreuz gegangen ist und für deine Sünden starb. Aber dann bist du auch auf dich allein gestellt. Dann sei aber auch so standhaft. Wenn du dann eins vor Gott stehst, dann stehst du alleine da mit leeren Händen. Dann kannst du sagen, Herr, ich habe dir was gebracht. Die Bibel sagt, dann wird Gott sagen, ich kenne dich nicht, du hast nichts. Und so lasst uns, liebe Geschwister, nicht solch ein Mensch sein, sondern lasst uns ganz allein darauf vertrauen, dass Gott der Herr, dass unser Herr Jesus Christus, der gute Hirte, unsere Rettung, unsere Hoffnung und unsere Rechtfertigung sein wird. Und so wollen wir schließen mit den Worten aus 1. Petrus 2 ab Vers 22. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart, jetzt kommt es, wie irrende Schafe, aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Amen. Wollen noch beten. Ja, lieber Vater im Himmel, lieber Jesus, wir danken dir, dass du uns Schäfchen nachgegangen bist. Wir danken dir, Vater im Himmel, dass du Menschenherzen anrührst und immer noch anrührst. Es ist noch Gnadenzeit. Und so wollen wir dich bitten, Herr, es sind noch Schäfchen unterwegs, mit Sicherheit. Herr, wir wollen dich bitten, rühre die Herzen an, dass Menschen sich zu dir kehren. Und wir sind dir überaus dankbar heute Morgen, dass du es bist, der seinen Schäfchen, den Schäfchen seiner Herde nachgeht. Und wir dürfen wissen, du ruhst nicht eher, als bis du jedes einzelne deiner Schafe gefunden, auf deine Schultern gepackt und heim zum Vater gebracht hast. Halleluja. Amen. Ja.